Wolf Harrand aus Geico 1 Whisky Hotel Charlie vom Dokumentationsarchiv Funk in Wien. Mein Gesprächspartner ist Christian Enzfellner, Delta Lima 3 Mike Bravo Golf, einer der Teilnehmer an der Scarborough Reef Expedition 2007. Meine erste Frage an dich, Christian: Was hat dich dazu gebracht, bei BS7H mitzumachen?
Die Lust am Abenteuer. Ich kenne natürlich die Chinesen, die da mit hingefahren sind, schon sehr lange. Ich war beruflich 2005 ein ganzes Jahr in China und ich bin die letzten Jahre auch immer sehr oft in China gewesen. Ich habe zum Beispiel mit den Chinesen zusammen das erste ATV-Relais in China gebaut und so hat sich eine sehr gute Freundschaft entwickelt. Und wie jetzt das mit der Expedition angestanden ist, haben mich die Chinesen gefragt, ob ich da mitkommen will.
Hast du damit gerechnet, was auf dich zukommt?
Ja klar, ich habe natürlich aus den Diskussionen mit meinen chinesischen Freunden gewusst, was dort los ist, wie man hinkommt, wie es dort aussieht, was man alles vorbereiten muss und war dann eigentlich nicht überrascht, aber es überrascht einen dann doch, wenn man dort ist.
Ihr seid von Hongkong aus aufgebrochen, habt ihr einander vorher gekannt?
Die Chinesen habe ich alle gekannt, die OMs aus USA habe ich nicht gekannt.
Den Matik?
Ja klar, den habe ich gekannt. Der ist ja bekannt wie ein bunter Hund.
Die Überfahrt war etwas unangenehm.
Ja, die war sehr unangenehm. Die See war sehr, sehr unruhig. Wir sind auch deshalb einen kleinen Umweg gefahren. Wir sind nicht direkt auf das Scarborough Reef zugefahren, sondern wir sind das Scarborough Reef etwas schräg angefahren und hatten dadurch einen halben Tag etwa Verspätung. Ja, das hat uns einen halben Tag gekostet. Der Vorteil war, die Wellen sind dann von hinten gekommen und die Seekrankheit war nicht so groß.
Am Anfang, bei den ersten Expeditionen, gab es immer das Problem, die Zufahrt ins Riff zu finden. Wie ist euch das gelungen?
Nachdem schon mehrere Expeditionen dort waren und die das schon alles ein bisschen in Landkarten eingetragen haben oder in Handskizzen angefertigt haben, wie man hier reinkommt, war es für uns nicht mehr so schwierig. Wir haben allerdings ein kleines Beiboot mit einem Echolot ausgerüstet und das ist vorausgefahren und hat den Weg in das Riff rein, in die Lagune rein, da gesucht.
Wie kann man sich jetzt diese Lagune, wie kann man sich das Riff vorstellen von der Größe und von den Anordnungen?
Also das Riff selber ist 15 Kilometer lang, 7 Kilometer breit, ist außenrum mit Felsen bestückt, die Wassertiefe außenrum, also um diesen Gürtel, sage ich mal, der ist vielleicht ein Meter, Meter 20. Das Riff fällt nach außen im Meer sehr steil ab, etwa sofort 300 Meter tief. Und innen in der Lagune ist die Wassertiefe zwischen 10 Meter und 1 Meter.
Da gibt es aber mehrere Felsen. Welche habt ihr euch warum ausgesucht?
Wir haben uns die Felsen ziemlich am Eingang von der Lagune ausgesucht, weil es dort eine größere Anzahl an Felsen gab, die auch bei Flut noch aus dem Wasser rausschauen und die auch relativ nah zusammen waren. Das heißt, dass ein Schichtwechsel vom Schiff aus nicht so viel Zeit in Anspruch genommen hat.
Dennoch habt ihr den taiwanesischen Zaubertischler gebraucht, der euch die Plattformen gebaut hat.
Ja, der Mann hat eine sehr gute Ausbildung, ein riesengroßes Talent für solche Arbeiten und der hat ganz super tollen Job geleistet und hat in kürzester Zeit diese Plattformen aufgebaut.
Eure Basisstation war das Schiff und ihr seid dann mit dem kleinen Boot jedes Mal zum jeweiligen Felsen gebracht worden, nicht wahr?
Ja, genau, so war das. Es gab allerdings große Schwierigkeiten, weil der Schichtwechsel musste eigentlich immer bei Flut gemacht werden, weil da die Wassertiefe um einen Meter größer war und nur dann konnte man mit diesem kleinen Dinghy auch wirklich bis zu den Felsen ranfahren. Hat man das übersehen oder hat der Schichtwechsel zu lange Zeit in Anspruch genommen, dann musste das bei Ebbe eben durchgeführt werden. Man konnte mit dem Schiff nicht mal ganz hinfahren und man musste teilweise zu Fuß über das Riff laufen.
Das ist unangenehm mit den Korallen.
Das ist unangenehm, ja, weil die Korallen zum Teil sehr weich sind und man oft mal in die Korallen einbricht.
Beschreibe mal deinen Felsen, wie du dich da drauf gefühlt hast.
Ach mein Gott, wie fühlt man sich drauf? Es ist ein Gefühl, das hat man so nicht. Weil man sitzt mitten im südchinesischen Meer, wenn man einfach mal rundum schaut, man sieht nur Wasser um sich und sonst gar nichts. Am Tag ist es eigentlich ein recht schönes Gefühl, weil es ist Sonnenschein, man alles in guter Stimmung und so. Wo man ein bisschen ein komisches Gefühl kriegt, ist in der Nacht. Wenn man gar nichts mehr sieht, wenn man dann mal das Licht ausmacht und es ist nur noch finster, man sieht den Sternenhimmel. Wir hatten das Glück, dass Vollmond war und man sieht nur noch den Mondschein, wie sich das Licht vom Mond auf der Wasseroberfläche reflektiert. Das ist schon ein bisschen mysteriös.
Wie groß war denn die Plattform und wie war sie ausgestattet?
Wir hatten ja 4 Plattformen, die wir je nachdem nach Schichteinteilung geteilt hatten. Die kleinste Plattform, die war ungefähr 3 Quadratmeter groß. Da war die Station drauf, die Antenne, das Notstromaggregat stand unterm Tisch und die Vertikalantenne, die hat man irgendwo so im Rücken.
Ist das nicht sehr unangenehm, wenn man da den Generator hört?
Das ist sehr unangenehm. Man hat ja einen riesen Pileup abzuarbeiten und hat noch einen Haufen andere Störungen. Es ist nicht nur der Generator. Die Antennen sind ja direkt an der Station. Man hat Einstrahlstörungen, teilweise eine Kopfhörerleitung. Man hat noch so viele andere Sachen, die man beachten muss, wo man aufpassen muss. Wenn die Flut kommt, brechen sich die Wellen am Fels und das Wasser spritzt teilweise über die Station. Also es ist schon ein bisschen ein komisches Gefühl manchmal dabei.
Zum Teil habt ihr Blickverbindung gehabt, aber was wäre passiert, wenn einem von euch zum Beispiel übel geworden wäre?
Wir hatten die VHF-Verbindung. Auf 2 Meter sind alle Stationen verlinkt gewesen. Und wir hatten also auch auf dem Boot ständig eine Monitorstation mitlaufen. Und alle 4 Stationen, die auf dem Felsen waren, sind ständig überwacht worden. Und da ist es dann schon mal vorgekommen, wenn man vergessen hat, das Aggregat zu tanken, dass man einfach mal schnell Aggregat tanken musste, eine Pause brauchte oder vielleicht etwas anderes zu verrichten hatte, dass dann plötzlich unser Mutterboot gerufen hat, was los ist, ob es denn noch gut geht, ob irgendein Problem ist und so. Und das war schon sehr gut zu wissen, gerade bei der Nachtschicht, wenn jemand hier zuhört und wenn was passiert, dass man einen Notfallplan gehabt hat.
Die Faustregel lautet, es gibt 3 Weltgegenden, 2 sind immer gut zu erreichen, 1 sehr schwer. Wie war es da bei Scarborough?
Die Ausbreitungsbedingungen waren natürlich oft sehr komisch. Das größte Problem war, die Ostküste von Nordamerika zu erreichen. Die ging dort Lokalzeit von 6 Uhr abends bis etwa Mitternacht. Aber zur gleichen Zeit war auch das Europafenster auf. Und da mussten wir immer wieder mal die Europäer bitten, um etwas QRX, um eine kleine Pause zu machen, damit wir die Ostküste von Nordamerika erreichen konnten. Und da muss ich sagen, haben sich die Europäer sehr, sehr vorbildlich benommen und haben auch hier den Funkfreunden aus USA wirklich den Platz und die Zeit gelassen, dass wir hier die Funkverbindungen machen konnten.
Und wie konntet ihr die Japaner bändigen?
Sehr schwierig. Nachdem das ja ein Most Wanted Country ist, war es natürlich sehr, sehr schwierig, das Pile-Up von den Japanern wegzuarbeiten. Aber auch die haben es irgendwann kapiert, dass wenn die X-Fenster auf waren irgendwo hin, dass die eine Pause gemacht haben und uns dann eben diese Zeit gegeben haben, diese die X-Fenster abzuarbeiten. Und das haben wir auch vorher schon besprochen, dass wir das ganz konsequent durchführen wollen, diese die X-Fenster abzuarbeiten. Obwohl es nicht immer einfach war, muss man auch sagen.
Du sagtest, die Europäer haben sich vorbildlich verhalten. Wenn man in Europa mitgehört hat, klang es ein bisschen anders. Habt ihr mitbekommen, das furchtbare Gedränge und die furchtbaren Störungen, die es da gegeben hat?
Die Störungen auf unserer eigenen Frequenz haben wir eigentlich nicht mitbekommen. Die haben wir erst mitbekommen, als wir wieder zu Hause waren, als uns die Leute erzählt haben, was teilweise auf den Frequenzen los ist. Wir haben natürlich mitbekommen, wie begehrt unser Call war, weil es einfach natürlich das Pile-up riesig war und fast in der Frequenzbereich nicht mehr zu bändigen war. Wir haben zwar immer versucht, nur 20, 30 Kilohertz Split zuzulassen, aber es war oft gar nicht mehr möglich. Und so gut sich die Europäer benommen haben, wenn wir das Nordamerika-Fenster gearbeitet haben, manchmal haben sie es aber dann so schlecht benommen, wenn wir das Europa-Fenster gearbeitet haben. Da war das Chaos pur teilweise. Und manche Stationen, muss man schon sagen, die haben sich sehr, sehr unfair verhalten. Nicht alle, einzelne Ausnahmen, aber ein paar schwarze Schafe gibt es halt immer.
Wenn du noch einmal die Chance hättest, dorthin zu fahren, würdest du es tun?
Ich würde es auf alle Fälle tun. Erstens war es funktechnisch sehr interessant. Man muss sehr viel improvisieren. Man findet kein Hotel vor. Man muss sich einfach irgendwie dort durchschlagen. Das war sehr interessant. Und was natürlich noch sehr interessant ist, ist natürlich das Riff selber. Wir sind, wenn wir Freizeit hatten, auch mal schnorcheln gegangen oder tauchen gegangen. Und das war schon sehr interessant.
Christian Enzfellner, Delta Lima 3, Mike Bravo Golf. Wolf Harrand, Oscar Gwines, Whisky Hotel Charlie, Dokumentationsarchiv Funk, Wien.